Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute sprechen wir über das derzeit wohl heißeste Thema oder auch Hype-Thema überhaupt, nämlich ChatGPT und generative KI. Wir wollten schon seit längerem eine Folge zu dieser Thematik machen, waren uns aber nicht ganz sicher, wie wir uns der Sache nähern sollen. Man könnte natürlich traditionelle KI-Expertinnen einladen, um mit denen über die Theorien und Grundlagen dieser neuen Technologien zu sprechen. Und vielleicht machen wir das in einer der kommenden Episoden auch noch. Aber für die heutige Folge fanden wir es irgendwie spannender, mal ganz pragmatisch über die Tools zu sprechen, die heute schon jeder von uns im Arbeitsalltag einsetzen kann, und zu diskutieren, ob sich die eine oder andere Anwendung in Zukunft nicht auch in der Logistik wiederfinden wird. Dazu habe ich mir Frederik Kraforst ins Studio geladen. Frederik ist Logtech-Startup-Gründer und bis auf die Tatsache, dass er KI studiert hat, eigentlich kein KI-Experte im eigentlichen Sinne. Er hat aber, ähnlich wie ich, Feuer gefangen für all die neuen KI-Tools, die gerade in einer atemberaubenden Geschwindigkeit auf den Markt kommen und wirklich das Potenzial haben, die Art und Weise, wie wir arbeiten, grundlegend zu verändern. Herausgekommen ist ein sehr leidenschaftliches Gespräch, das vielleicht den einen oder anderen von euch inspirieren kann, in die spannende neue Welt der generativen KI und der großen Sprachmodelle einzutauchen. Los geht's! Hallo Frederik, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hi Boris, grüß dich.
Schön, dass du wieder dabei bist, muss man ja sagen. Wir haben schon mal gemeinsam gesprochen, damals über das Startup, das du gegründet hast vor einiger Zeit. Kannst du gerne gleich nochmal ein kleines Update zu geben, wie es da steht. Aber heute soll es gehen um das Thema Künstliche Intelligenz und gerade auch generative Intelligenz, Generative AI, ChatGPT, BART und diese ganzen neuen, interessanten neuen Tools. Und der Grund, warum wir überhaupt gemeinsam über das Thema sprechen, ist vielfältig. Erstmal sind wir schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einem kompetenten Gesprächspartner, der kompetent über das Thema sprechen kann. Und haben uns auch ein bisschen umgeschaut, so in der Forschung beispielsweise, KI-Experten. Und hat sich herausgestellt, dass viele der traditionellen KI-Experten von Instituten, aus der Forschung, so ein bisschen Hemmung davor haben, zu diesen neuen Entwicklungen, diesem gefühlten Hype-Thema, sich dazu zu äußern, haben entweder das Gefühl, als wenn sie da nicht die Experten wären oder haben das Gefühl, als wenn sich irgendwie jeder Hans und Franz zu dem Thema äußert und die Letzten sein müssen, die dann auch irgendwie ihren Senf zu abgeben müssen. So, wie sind wir zusammengekommen? Die Antwort darauf ist, dass wir abseits der Mikrofone mal offside irgendwie ein bisschen gesprochen haben, zum ganz anderen Thema telefoniert haben und da ist uns aufgefallen, dass wir beide total in diese KI-Blase gerade eingetreten sind und uns da total immersed haben und irgendwie total enthusiastisch da irgendwie alles mitverfolgen, was da gerade passiert. Und da haben wir uns gedacht, okay, lass uns das einfach mal innerhalb eines Podcasts verwenden. Wir sind beide keine KI-Experten, das ist, glaube ich, jedem klar, aber wir bringen eine ganz besondere Perspektive mit. Und wir können vor allem das, was wir gerade wahrnehmen, was gerade passiert, so ein bisschen in Bezug setzen und so ein bisschen Ausblick geben, was wir glauben, was damit in der Logistik in Zukunft alles möglich sein wird. Das ist ein bisschen so der Setup. Deshalb bist du heute Gast, aber sag gerne noch ein paar Dinge zu deinem Background, dass Leute dich verstehen. Bist nicht nur in Anführungszeichen Startup-Gründer, Logtech-Startup-Gründer, sondern du hast auch einen kleinen KI-Hintergrund.
Ja.
Klein, sag ich jetzt mal so pauschal gesagt.
Ja, ganz genau. Also unbedingt würde ich mich nicht als Experte aufschwingen. jedoch haben wir 2009 habe ich mein Studium in KI abgeschlossen. Das war damals ein Bachelor. Und damals haben wir 3 Jahre mit neuralen Netzwerken experimentiert, Machine Learning, viel ausprobiert. Und das war auch mein letzter Berührungspunkt, dann in die Geschäftswelt abgetaucht und eigentlich nur auf der Geschäftsseite gewesen.
Ja.
Und was wir damals gemacht haben, war vor allen Dingen so das Höchste der Kunst war eigentlich kleinere Optimierungsprobleme oder konkret, wir haben Tetris-Bot programmiert, der konnte dann sich selber schlagen, wurde immer besser im Tetris spielen. Aber ein sehr kleines Problem. Und absolut experimentell für die.
Aber schon so ein selbstlernender Algorithmus, ne?
Das schon.
Das war auch damals, glaube ich, die Zeit, wo diese Art von KI irgendwie total populär war, wo es Anwendungen gab, die selber sich irgendwelche Fähigkeiten, kleine Computerspiele zum Beispiel, ohne dass man einprogrammieren musste, wie das Spiel funktioniert. Die haben es halt beobachtet, selber gelernt und dann in kürzester Zeit Fähigkeiten entwickelt, die weitaus größer und besser sind als von Menschen. Okay, das war deine.
Und es war bei einem sehr kleinen Problemradius, mit sehr klar abgesteckt. Und es war eigentlich nie klar, wie weit wir damit kommen und ob das wirklich mal auf ein Level kommt, dass du dich als Mensch, es gibt diesen Turing-Test, ob man es schafft, die Maschine immer noch von Menschen zu identifizieren, wenn man zu unterscheiden, wenn man mit dir spricht, ob man den so vollständig schlagen wird. Mhm. Und jetzt sind wir 14 Jahre später und Februar 2023 war für mich absolut augenöffnend. Wahnsinn.
Also, ja. Erklär ein bisschen was dazu. Was war Februar 2022? ChatGPT oder was?
ChatGPT. Ja. Mich wirklich lange nicht mit dem Thema befasst. Ein paar Kollegen, die in dem Bereich auch gegründet haben, Unternehmen und deswegen so ein bisschen mitverfolgt, was im NLP-Bereich funktioniert. Aber ChatGPT dann selber auszuprobieren und zu verstehen, wie viel Kontext die Maschine auf einmal hat, wie gut die in Sprache ist, das ist, glaube ich, nicht das Besondere, aber wie viel Kontext der Welt die hat und wie gut sie eben argumentieren und Schlussfolgern geworden ist. Das ist Wahnsinn. Also für mich ist es ein absoluter Shift, der da gerade passiert.
Ja, ja, da vielleicht nochmal bemerkenswert, dass diese Algorithmen und die Art und Weise, dieses Machine Learning, was notwendig ist, um diese Large Language Models, diese neuen großen Sprachmodelle zu trainieren, irgendwie auch schon 40 Jahre alt ist, irgendwie in den 80er Jahren entstanden. Also das Prinzip ist nicht neu.
Ja.
Die Art von neuronalen Netzwerken und wie du konzipieren musst, dass sie sowas lernen können. Was allerdings neu ist, dass du einfach hingehst und das gesamte Internet dem Sprachmodell fütterst, was OpenAI, also die Hersteller oder die Entwickler von ChatGPT ja damals gemacht haben. So im stillen Kämmerlein, einmal wirklich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, da reingewirkt. Und das, was dabei rausgekommen ist, hat eigentlich viel überrascht. Und was noch hinzukam, glaube ich, ist, dass das Modell selber existierte ja schon vor ChatGPT. Das heißt, es gab dieses GPT 2 und 3. Und interessanterweise, wenn ich mal zurückblicke, wie ich da rankam, ich bin damals schon auf OpenAI vor ChatGPT getroffen, weil ich immer nach Wegen gesucht habe, wie man bessere Transkripte für Podcasts beispielsweise herstellen kann. Und hatte damals auch von diesem GPT-Modell damals gehört, aber da war das noch so eine Oberfläche, mit der ich nichts anfangen konnte. Ja. Du musstest noch Python-Code irgendwie eingeben und du hattest nicht diese schöne, elegante Oberfläche, diese Chat-Oberfläche, die du heute benutzen kannst. Und das war so. Und das Modell war lange Zeit da und wurde ignoriert und plötzlich gab es diese Chat-Oberfläche, die einfach nur sozusagen eine Maske darstellt, um das Ganze zu bedienen und plötzlich war eine Explosion. Genau. Ja. Und seitdem bist du Feuer und Flamme und bist da jeden Tag am Start, oder was?
Absolut. Und vielleicht noch zu dem Punkt, was passiert ist. Also die Prinzipien sind die gleichen geblieben, aber technologisch hat sich extrem weiterentwickelt, wie effizient wir die Systeme zum Lernen bringen, dass wir das Lernen auf verschiedene Rechner verteilen, wie die Modelle sich selber trainieren. Und die Rechenpower ist natürlich extrem nach oben gegangen, aber OpenAI hat Sam Altman hat gesagt, mehrere hundert Millionen sind nur in das Training geflossen von ChatGPT 4. Super spannend. Ja, und jetzt, was haben wir gemacht? Genau wie du sagst, wir haben einmal das ganze Internet genommen, haben GPT gesagt, jetzt trainieren wir einmal dich auf den Kontext der Welt und machen das Ganze über Sprache verfügbar. Und auf einmal ist es für den Menschen total greifbar, was da gerade passiert.
Ja. So, jetzt habe ich gerade erwähnt, dass wir beide komplett in diese Blase abgetaucht sind. Ja. Und ich habe das, also ich persönlich hatte, das ist immer ein Symptom von der Blase, dass man das Gefühl hat, irgendwie alle anderen würden genauso vorgehen und wären genauso tief in der Materie und wären genauso irgendwie enthusiastisch dabei. Stellt sich raus, das ist gar nicht der Fall. Also ich war kürzlich auf der Transportlogistik, habe da einige Gespräche geführt und dann habe ich immer mal wieder irgendwie kam es mir Gedanken über ChatGPT und ähnliche Tools zu sprechen. Und da war ich schockiert, wie viele Leute da noch nicht von gehört, da ist vielleicht übertrieben, aber weil ich gesagt habe, ja, hatte ich von gehört, aber hast du das schon mal benutzt, wurde ich gefragt. Musste ich erstmal schlucken und denken, oh, ich bin irgendwie gerade total in einer anderen Welt, sozusagen. Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, dass selbst bei Leuten, von denen du erwarten würdest, dass sie sehr, sehr tief an so einem neuen Thema dran sind, irgendwie noch total außen vor sind? Hast du ähnliche Erfahrungen
gemacht? Komplett. Also ich glaube, einmal Transportlogistik war für die Industrie, also bezogen auf die Industrie, glaube ich, ein guter Reality-Check. Das habe ich genauso wahrgenommen. Im Privaten, ich habe es in der Familie, mein Vater ist IT-Berater und wir hatten jetzt vor kurzem, letzte Woche ein Gespräch und da ist das Wort ChatGPT war unbekannt.
Also, bei einem IT-Berater,
Bei einem IT-Berater.
Völlig wahnsinnig. Ich will deinem Vater nicht zu nahe treten, aber das ist schon interessant.
Und ich glaube, auch in der Firma stellen wir fest, du hast ja Bereiche, die gerade besonders wahrscheinlich davon profitieren können, in der Entwicklung, natürlich viel Content, also es geht ja um Text, es geht um Medien, wo es gerade besonders mächtig ist. Und es braucht irgendwie Early Adopter, die da rumlaufen und die Leute dafür begeistern und denen das auch vorführen. Und ich habe mitbekommen, dass du oft gerade bei denen, die es am meisten betreffen könnte, so einen natürlichen Widerstand hast, weil wenn ich das einmal kurz ausprobiere und da vielleicht erste Wege gegangen bin, dann ist das erste Produkt wahrscheinlich natürlich nicht so gut wie das, was ich machen würde. Und mit dieser Erkenntnis und diesem Punkt, da hören viele auf und parken das wieder und parken das vielleicht auch als Hype. Und ich glaube, da fängt es eigentlich erst an. Und das ist das Spannende, wo man jetzt rausfinden kann, was die Maschine eigentlich kann, wenn man sich weiter damit befasst.
Nochmal kurz zum Verständnis, sag mal ein paar Dinge über Tradelink, die Firma, die du vor ein paar Jahren gegründet hast. Für Leute, die es nicht kennen sollten, sag mal ganz kurz, was ihr macht und wie groß ihr momentan seid.
Kurze Zusammenfassung, 2020 sind wir gestartet. Tradelink ist gestartet mit der rund um das Problem, dass wir im Geschäftsverkehr B2B zu 80% der LKW-Lieferung immer noch nicht genau wissen, wann sie kommen, was sie tatsächlich geladen haben und wie die Transportmodalitäten sind. Das ist ein großes Problem für die empfangenden Parteien vor allen Dingen. Und wir glauben, dass es in den Systemen, die es gibt, eine große Lücke gibt für ein System, was sich dazu befasst, was zwischen den Firmen eigentlich passiert. Wir haben uns immer sehr auf die einzelnen Firmen konzentriert. TMS, WMS, ERPs. Und wir machen jetzt eine Logistics Collaboration Plattform, also ein LCP, was die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen verbessert.
Okay, also eine Art Nervensystem für Zusammenarbeit.
Ganz genau.
Zwischen verschiedenen Parteien, die eigentlich kommunizieren müssten. Ja. Da schon irgendwelche KI-artigen Anwendungen, da muss man dazu sagen, dass in den vergangenen Jahren ja auch viel Schindluder mit dem Begriff KI betrieben wurde. Ja, alles, was absolut. Irgendwie aussieht wie ein Algorithmus, wurde als KI verkauft. Und wenn du irgendwie auf deiner Webseite nicht KI stehen hattest, dann sahst du aus, als wenn du von der alten Schule wärst sozusagen. Wie war es bei euch? Habt ihr auch tatsächlich KI-Anwendungen dabei oder war da auch so ein bisschen KI-Washing dabei?
Ich glaube, spannende Beobachtung, die du auch am Anfang gerade angesprochen hast, je mehr sich Leute damit auskennen, desto eher haben sie Sorge, da irgendwo AI draufzuschreiben, weil sie eben die Systeme nicht verstehen. Ich glaube, gerade wenn es um Dokumentenverarbeitung geht, ist es super spannend. Da gibt es auch schon echt gute Lösungen, mit denen wir auch experimentieren. Genau, das ist so der aktuelle Stand.
Ja.
Nichts, wo wir jetzt AI draufschreiben, Stand heute.
Ja, was aber auch nicht heißen sollte, dass nicht viele Anwendungen in der Logistik tatsächlich heute schon AI getrieben sind. Ne? Also wenn du mal so Routenoptimierung und solche Dinge sind seit vielen, vielen Jahren fest in der Hand von KI. Aber
ja, das ist halt Vorhersagen.
Vorhersagen ist halt in so Pockets unterwegs. Ja. Ne? Gut, jetzt ist die Frage, diese neuen Sprachmodelle, diese gesamte generative KI, die sich ja nicht nur auf Sprachmodelle, sondern auch Generationen von Videos und allen möglichen Medien bezieht und auch Daten, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen, inwiefern das wirklich irgendwas Neues ist, was wirklich die Logistik unmittelbar in den nächsten Jahren betreffen kann. Mhm. Man könnte argumentieren, ja, die Algorithmen und das Machine Learning, was du in der Logistik brauchst, ist ein ganz anderer Schnack. Also ne, der oberflächliche Betrachter würde sagen, ja, ist ja hervorragend, dass ich so ein Tool habe, was mir beantworten kann, was ich in Italien machen soll, wenn ich im Urlaub bin oder mir ein bestimmtes Thema näher erklären wäre, als wenn ich 5 wäre, also die Klassiker. Aber er hat nicht wirklich eine Relevanz um die Art und Weise, wie wir Logistik betreiben, wie wir Logistik optimieren, hat keine Chance da irgendwie in absehbarer Zeit was anzurichten. Wie schaust du auf die Sache? Müssen wir ein bisschen auseinander, so eine Aussage.
Ich würde es zweiteilen. Ich würde einmal diskutieren, was kann man heute schon mit mit etwas wie ChatGPT ermöglichen? Und was bedeutet eigentlich der Stand der Technologie für einen konkreten Problemfall, den ich heute noch nicht gelöst habe, wenn ich es übertragen würde? Und im ersten Fall, wir haben, bevor die Computer kamen, haben wir Mensch zu Mensch kommuniziert, haben auf Papier aufgeschrieben. Dann kamen die Computer, dann haben wir angefangen, Daten zu strukturieren, weil die Systeme strukturierte Daten brauchen. Dann haben wir festgestellt, dass wir viele Silos haben, weil jeder Rechner oder jedes System unterschiedliche Datenstrukturen haben. Und es lohnt sich nicht immer, die miteinander zu verbinden. Und deswegen haben wir den Mensch immer noch dazwischen, der eigentlich übersetzt. Mit E-Mail, mit Telefon. Eine arbeitet am Computer in einem System, der andere im anderen System. Das wird eigentlich menschlich heute übersetzt. Und jetzt haben wir auf einmal den Punkt geschaffen, wo wir eine Maschine haben, die so gut ist im Extrahieren von Kontext und von Informationen, dass wir diesen Teil dieser menschlichen Übersetzungsleistung, und das ist gerade in der Logistik passiert das natürlich tagtäglich, wahrscheinlich in nächster Zeit ablösen können. Und das ist Wahnsinn. Also du hast im Endeffekt, heute schreibe ich eine E-Mail und jemand tippt das ins System und zukünftig kann diese E-Mail eigentlich automatisch ins System fließen. Wird automatisch interpretiert, das System weiß, von wem die E-Mail ist, kann interpretieren, was die Referenznummer da drin, kann verstehen, wenn da steht, ich komme morgen erst, dass das eine Verspätung ist. Also Wahnsinn, was da gerade passiert, ja.
Also es ist schon sehr nah dran an dem, was ihr macht tatsächlich, ne? Also an dieser Kommunikation zwischen den verschiedenen Parteien, um Lieferung ins Lager beispielsweise.
Ja.
Aber wenn du jetzt siehst, was die Tools jetzt gerade können und wie das theoretisch bei euch als Beispiel zum Einsatz kommen könnte, wie ist der Pfad dahin?
Wie ist der Pfad dahin im Sinne von, wie wir das entwickeln oder wie?
Ja, wenn du dir jetzt als Gründer Gedanken machst, okay, ich will was Revolutionierendes, Neues aufbauen, das ist für mich tatsächlich eine Chance. Ich bin früh dran, ich verstehe diese Technologie, wie würdest du sie einsetzen? Wie siehst du den Weg von jetzt, wo jetzt momentan die Technologie ist, bis sie tatsächlich bei euch im Einsatz ist?
Ich kann nur erzählen, wie wir es machen, das kann man dann, glaube ich, auf andere Bereiche übertragen. Wieder zurück zum Punkt, warum ChatGPT so mächtig ist. Das ist der perfekte Anknüpfungspunkt, um auszuprobieren, was funktioniert. ChatGPT kann ich hingehen und sagen, wir spielen jetzt ein Spiel. Stell dir vor, du bist folgende Person, folgende Situation und ich interagiere jetzt mit dir als Beispiel. Stell dir vor, du bist zuständig für den Wareneingang an einem Lager, um das sehr konkret zu machen, und musst die eingehenden LKW-Transporte durchplanen. Und jetzt bekommst du eine E-Mail von einer Person und interpretiere die für deinen Plan. So, das kannst du mit ChatGPT heute schon testen, kannst ein Gefühl dafür bekommen, was möglich ist. Das ist natürlich nicht das, was du integrierst in dein Produkt, weil dann kommt natürlich der technische Teil, wo du vernünftig mit der API arbeitest und das noch verfeinerst und säuberst. Aber da kann man schon viel rausfinden, genau.
Okay, mit anderen Worten, keiner geht bei ChatGPT auf diese Oberfläche, die wir alle kennen von OpenAI, sondern tatsächlich ist es ein Sprachmodell. Es muss auch im Zweifel nicht ChatGPT sein, es muss nicht
keine
Anwendung
von
OpenAI sein, aber es kann eine ein großes Sprachmodell sein. Da sollten wir dazu noch sagen, wir reden hier oft über ChatGPT als Stellvertreter, als Platzhalter sozusagen für alle großen Large Language Models und das System von Google, nennt sich Bard, was in Deutschland leider noch nicht zur Verfügung steht, ist was Ähnliches und es wird auch demokratisiert werden in der Hinsicht, dass diese Sprachmodelle auch für kleine mittelständische Unternehmen mit nicht riesen Budget zur Verfügung stehen. Die müssen im Zweifel auch nicht auf den Rechnern von und in der Cloud von Microsoft und OpenAI laufen. Die können im Zweifel auf dem eigenen Rechner, selbst auf Handys laufen. Auch solche Entwicklungen gibt es schon. Das heißt, diese Art von Sprachmodellen werden Einzug finden in alle Arten von Softwareprogrammen, beispielsweise für die Logistik. Ja. Ist das richtig?
Absolut. Also was gerade passiert, es geht ja auch nicht nur um Sprache, sondern um Medien allgemein. Mhm. Und GPT bietet jetzt zum Beispiel an, wie andere auch, dass sie schon dieses vortrainierte große Modell haben, was ich mir über eine API nutzen kann und nachtrainieren kann.
Was trainiert wurde auf dem gesamten Internet, aber was nicht angewiesen ist, nur die Daten des Internets zu verwenden.
Genau. Und ich habe jetzt diese Hunderte von Millionen sind da reingeflossen, das ist schon extrem gut und jetzt kann ich mit dieser API eigentlich mein kleineres, verfeinertes Modell nochmal kreieren für meinen Anwendungsfall, weil GPT oder allgemein diese Technologie extrem gut mit Feedback umgehen kann. Das heißt, ich kann sagen, dass die Antwort, die du mir gegeben hast, die funktioniert nicht so gut für mich, weil XY und dann lernt die Maschine und gibt mir das nächste Mal bessere Ergebnisse. Und so werden die Firmen jetzt damit arbeiten, dass sie eben diese vorgefertigten Services nehmen und dann kleiner nachverfeinern und kleinere Modelle zum Teil auch selber entwickeln, selber trainieren. Weil es muss nicht immer so groß sein wie das von GPT. Das ist einfach nur ein spannender Anwendungsfall, weil es so zugänglich ist für den Menschen.
Ja, und ich muss vor allem einen Weg finden, wie ich diese Modelle auf meine Daten trainieren kann. Dann wird es ja wirklich auch erst interessant. Ne? Wenn ich meinen Datensatz, wenn ich ein Spediteur bin, ein 3PLer, der die Daten, Transportdaten beispielsweise nutzen kann, um dann diese in das große Sprachmodell zu füttern, was auch wiederum nicht heißt, dass du deinen gesamten Datensatz Richtung ChatGPT oder Richtung OpenAI und Microsoft auf die Server spielen musst. Mhm. Auch nicht die Erwartung, sondern der Ansatz ist, dass deine Daten unter deiner Kontrolle bleiben, aber du ein großes Sprachmodell anwendest auf Daten. Ja. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie ChatGPT und ähnliche Modelle Sprache interpretieren können, damit arbeiten können. Lass nochmal näher reingehen darin, wie sie Daten tatsächlich verarbeiten können. Mhm. Und da ist ja neues Modul, was momentan bis heute auch noch nicht, also zur Zeit der Aufnahme auch noch nicht verfügbar ist innerhalb von ChatGPT, das nennt sich Code Interpreter. Mhm. So ein bisschen misleading oder so ein bisschen irreführend, weil es nicht um Code geht in erster Linie, sondern es geht darum, dass ich einen beliebigen Datensatz diesem Sprachmodell präsentieren kann und fragen kann, okay, interpretier mir mal, was in diesem Datensatz ist. Also ein CSV-File mit unstrukturierten oder strukturierten Daten füttern kann und diese KI, dieses Sprachmodell erkennt, was dort in diesem Datensatz los ist und erklärt es mir, als wenn ich ein Fünfjähriger wäre.
Ja.
Mit Charts, mit Analysen, mit PowerPoints und allem drum und dran. Das ist doch mal ein Gamechanger, wenn das wirklich über so eine Pilotphase oder zumindest über so, erste Anwendungsfälle, wo du da ein paar PDFs hochladen kannst, tatsächlich hinausgeht und wirklich richtig große Datensätze angewendet werden können, analysiert werden können. Das ist doch ein Gamechanger, oder?
Komplett. Also man kann auch jetzt schon mit GPT diese Tests durchführen und die Fähigkeit, Daten zu analysieren, eigene Schlussfolgerungen zu ziehen, ist Wahnsinn. Also da ist die Maschine wahrscheinlich schon besser als der Mensch im jetzigen Zeitpunkt. Und wenn das zugänglich wird über dieses Produkt, dann hast du deinen kleinen Analysten digital.
Ja. Das heißt, jeder hat einen kleinen Datenanalysten entweder an sich selber oder zumindest als Praktikant neben sich sitzen. Das heißt, diese gesamte Bedarf, diese riesengroße, auch Mangel an fähigen Datenanalysten wird damit so ein bisschen abgeschwächt, weil halt Maschinen diese Fähigkeiten ersetzen können. Und auf der anderen Seite auch existierende Datenanalysten nochmal die extra Firepower geben sozusagen.
Ich glaube, in den nächsten Jahren geht es wahrscheinlich vor allen Dingen darum, von diesen Experten die Produktivität extrem zu erhöhen. Die Leute, die mit dem System umgehen können, werden extrem viel produktiver sein. Und das wird jetzt wahrscheinlich als erstes passieren. Ich glaube nicht, dass wir jetzt schnell an den Punkt kommen, dass wir wahnsinnig viel weniger Fachkräfte brauchen. Wir werden sehen, dass wir mit den Fachkräften extrem viel mehr erreichen können. Mhm. Und das wird, glaube ich, super spannend zu beobachten.
Ja.
Aber ich glaube, spannend, wo man das jetzt ganz konkret vorstellen kann, um auf ein anderes Beispiel zu gehen, Content-Kreation im Internet.
Ja.
Also früher haben wir zum Teil Freelancer bezahlt, damit sie Artikel für uns schreiben, Blogartikel schreiben. Und heute kannst du das Skript in Bullet Points runterschreiben, du holst dir eine erste Version, du kannst mit Tools arbeiten wie Jenny AI, auch spannend, das mal auszuprobieren. Und dann wird das nochmal menschlich natürlich verfeinert und es braucht natürlich noch einen Schliff, aber diese erste Arbeit, diese ersten 8 Stunden, vielleicht 2 Tage, die sind auf einmal runtergeschrumpft auf eine halbe Stunde und das ist Wahnsinn.
Ja, vielleicht ist es fair zu sagen, dass momentan sind diese Modelle für diesen Zweck so ein bisschen wie ein richtig guter Praktikant.
Ja.
Auf den man aber immer noch ein bisschen so ein Auge haben muss.
Ja, absolut.
Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder von uns gemacht hat, der sich schon mal mit dem Tool in Verbindung gesetzt hat. Das war meine allererste Erfahrung sozusagen. Einer der allerersten Fragen, die ich damals ChatGPT, damals im Februar gestellt habe, war, sag mir doch mal, was ich am Wochenende in meinem Ort, in meiner Stadt machen kann. Und in der Tat kam da total die interessante, plausible Antwort, was wir dann mit den Kindern irgendwie machen könnten am Wochenende. Total plausibel, super confident, also super irgendwie überzeugend dargestellt. Und was ich machen sollte, ich sollte in den Botanischen Garten gehen. Das Problem war, es gibt in unserer Stadt keinen Botanischen Garten. Und dann habe ich gedacht, okay, das klingt ja alles super hervorragend. Und ich glaube, die Erfahrung hat jeder schon mal gemacht. Ja. Und das hinterlässt bei mir immer so ein bisschen so ein kleinen Funken Misstrauen. Also du hast immer, musst immer denken, ist das jetzt wirklich... Ist das wirklich ernst zu nehmen oder wo liegt der Fehler? Muss ich alles nochmal gegenchecken? Worauf kann ich mich verlassen? Weiteres Beispiel, wenn du ChatGPT, selbst die Version Nummer 4, heutzutage fragst, was sind denn die besten, erfolgreichsten, tollsten Logistik-Podcasts in Deutschland? Dann kriegst du eine tolle Liste von Podcasts, die alle nicht existieren. Ja. Also von daher ist auch noch nicht mal, du kannst es nicht erkennen, weil er will nicht sagen, ja, da bin ich überfragt oder ich könnte mir vorstellen, dass es diese wären, aber Double-Check nochmal oder sowas in der Art, sondern der haut das einfach raus und überzeugt dich und gut. Das ist natürlich so ein Showstopper für viele Leute, die nach einfachen Gründen suchen, um das Ganze irgendwie abzutun als Spielzeug, ne? Das ist das, was du am Anfang gesagt hast.
Und ich glaube, man geht mit dem, dein Beispiel ist, ich gehe mit dem Google-Mindset jetzt auf GPT und guck mal an, was dabei rauskommt auf ChatGPT. Und versuche den gleichen Use Case damit zu erfüllen. Aber eigentlich geht es jetzt um neue Use Cases, die du ausprobieren kannst, um deinem Beispiel zu bleiben. Jetzt hast du viel spannender, finde ich, als den Research, wo sollte ich hingehen, der mittlerweile auch besser funktioniert, weil Web Access da ist und Citations und das entwickelt sich sehr schnell. Ist jetzt zu sagen, okay, spannend, jetzt sag mir mal, wie meine Zugverbindungen sind, um da hinzukommen. Okay, ist noch einfach. Jetzt sag mir mal, was das kosten würde. Okay, ist noch einfach. Und jetzt sagst du, jetzt streikt aber die Bahn. Mhm. Die Bahn streikt, was mache ich jetzt? Und jetzt ist ChatGPT, hat genug Common Sense, genug Knowledge der Welt und genug Schlussfolgerungsfähigkeiten zu sagen, okay, dann muss ich das Taxi nehmen und dann rechnet der dir die Taxiwege zusammen und dann sagst du, was kostet mich das? Und dann rechnet der dir die Taxipreise aus. Ja. Und dann, ich glaube, da stellt man richtig fest, was eigentlich der Quantensprung ist, den wir gerade machen, in der Fähigkeit der Maschine.
Und das ist nach wie vor das, was ich an der gesamten Sache so faszinierend finde und ehrlich gesagt auch noch nicht hundertprozentig verstehe, diese Art und Weise, wie dieses System Reasoning macht, also Schlussfolgerung zieht. Denn wenn ich es richtig verstanden habe, wenn man es wirklich runterbricht auf die Basics, was dieses System macht, ist es versucht vorherzusagen, wenn du einen Satz hast, was das nächste Wort in diesem Satz sein kann, basierend auf dem, was es in der Vergangenheit gesehen hat. Wenn du aber immer nur versuchst, so ein fancy Autocomplete zu machen, also so, was man bei Google kennt, wo du gibst ein Wort ein und das versucht zu raten, was das nächste ist, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie so ein Zugstreik beispielsweise das Modell veranlassen könnte, mir einen anderen Ratschlag zu geben. Das ist immer noch ein bisschen, das ist beyond me, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das hat vielleicht auch viele überrascht, dass dieses System, was eigentlich darauf konzipiert ist, solche Dinge vorherzusagen, auch dieses Reasoning so gut hinkriegen kann. Ne?
Und ich setze ehrlicherweise auch komplett aus, muss ich auch ganz klar sagen. Und ich glaube, das Spannende ist, und vielleicht auch der Punkt, warum du die Experten dann nicht im Podcast hast, es geht nicht mehr darum, das System zu verstehen, es geht darum, zu lernen, mit dem System umzugehen. Und das ist der große Shift gerade, der passiert. Mhm. Die ganze Art zu prompten, mit der Maschine zu interagieren, das ist eigentlich das, was sich gerade völlig verändert. Weil das Produkt ist auf einmal, das Produkt AI gibt es auf einmal, productized. Und jetzt geht es darum, was mache ich damit? Und vorher musste ich eigentlich dieses Produkt selber entwickeln. Ja. Und das ist der große Shift, glaube ich, der gerade passiert.
Ja, ich glaube, viele machen auch den Fehler, dass sie sich ein, zwei Mal mit ChatGPT nochmal wieder als Beispiel damit auseinandergesetzt haben, ein paar Fragen gestellt haben und irgendwie zweifelhafte oder halbwarme, nicht so gute Antworten bekommen haben, so wie ich das beim allerersten Mal da gemacht habe. Aber viel liegt momentan zumindest noch in der Art und Weise und der Fähigkeit zu prompten, also das System wirklich die richtigen Fragen zu stellen. Und das ist noch bei anderen Systemen noch viel, viel deutlicher, bei diesen Systemen, die dir Bilder generieren können. Ja. Also künstliche KI, die nur aufgrund von Sprache ein Bild kreieren können. Mhm. Und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen. Wenn du wirklich einfach nur eingibst, gib mir Folgendes, irgendwie einen Satz mit so zwei, einfach nur einen ganz banalen Satz, dann ist das Resultat ja manchmal gut und manchmal nicht so gut. Ja. Aber wenn du wirklich das beherrschst, diesen Prompt zu verfeinern und dich auch wirklich schlau machst und guckst, was andere Leute verwenden, um mit den zu kommunizieren, ist da, das ist Wahnsinn, was da möglich ist. Ne? Midjourney ist das System, was ich, wo ich total eingetaucht bin, wo ich viel zu viele Stunden wahrscheinlich damit verbracht habe, tolle, interessante Bilder zu kreieren. Eins hängt inzwischen bei mir an der Wand, das habe ich riesengroß, irgendwie 2 Meter mal 1 Meter riesengroßes Teil. Was ich so geil fand, das habe ich ausgedruckt. Lange Rede, kurzer Sinn. Momentan ist es noch so, dass man wirklich dieses Prompting beherrschen muss, was auch dazu geführt hat, dass einige gesagt haben, Prompt Engineering wäre ein neuer Job, neues Berufsbild. Ich glaube, das ist jetzt noch so eine Übergangsphase. Ich kann mir vorstellen, dass auch die Art und Weise, wie man mit diesen Computern spricht und welche Prompts man benutzen will, auch noch einfacher wird in der Zukunft. Aber was ich nur sagen will, ist, dass viele, die glauben, ja, ich habe ein paar Dinge versucht und ich war nicht begeistert, ich war irgendwie enttäuscht von den Resultaten. Das liegt dann in den meisten Fällen daran, dass man sich nicht genug Mühe gegeben hat, zu verstehen, wie man diese Maschinen anleiten muss. Ist wahrscheinlich auch deine Erfahrung.
Absolut. Und ich glaube, Prompt Engineering trifft es auch nicht ganz, weil wenn du das Beispiel von dem Foto von Midjourney nimmst und man sich da einmal die YouTube-Videos anguckt, wie tief man da einsteigen kann, genau was du gerade sagst, mit Angle Shift und Style Shift und dem Modell Feedback gibt, dann ist, glaube ich, nicht die neue Aufgabe, Prompt Engineer zu sein, sondern der Künstler oder die Künstlerin, die vorher das Foto gemacht hat oder gemalt hat, mit all dem Wissen, was sie hat über Stilistik, Angle, diese Person kann jetzt auf einmal, muss eigentlich lernen, wie ich prompte, um die gleiche Kreativität und Expertise jetzt mit der Maschine auszuüben und statt irgendwo hinzufahren, 2 Tage Fotoshoots zu machen und vom Wetter abhängig zu sein, kann die das jetzt in einer halben Stunde direkt mit der Maschine machen.
Genau, das ist ähnlich wie andere Technologien, die zuvor kamen, wie beispielsweise, wenn ich früher ein Fotograf war und ich habe mich dagegen gewehrt, Photoshop zu benutzen, war irgendwie so ein Oldschool und dann bin ich irgendwann auf der Strecke geblieben.
Digitalkamera,
Genau, dann bin ich auf der Strecke geblieben, aber die Fotografen, die tatsächlich dann Digitalkameras und Photoshop und solche Tools verwendet haben und früh eingestiegen sind und die beherrscht haben, die sind denen, die keine Fotografen sind, einfach mit dem Tool rumspielen, auch um Längen überlegen. Ja. Das nochmal dazu zu sagen, also jeder, der heute Entwickler ist beispielsweise und sich nicht mit dem Thema generative KI, und lass uns gleich nochmal über Programmierfähigkeiten sprechen, auseinandersetzt, der wird abgehängt werden. Ne? Da habe ich keine Zweifel.
Ja. Und wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Prompt Engineers, dann ist das, glaube ich, ein bisschen vergleichbar mit, wie wenn man damals gesagt hat, wir brauchen jetzt Leute, die Maus und Computer bedienen, weil letztendlich müssen alle die Maus bedienen. Heute bedient jeder die Maus für das, was er dann tatsächlich mit dem Rechner macht. Und ich glaube, so ist es auch mit den Prompts.
Ja, jetzt lass uns ein bisschen über das Thema Programmieren sprechen. Mhm. Wir haben viel darüber gesprochen, wie das System Sprache versteht, ein bisschen darauf eingegangen, wie es Daten versteht und verarbeiten kann. Mhm. Ich glaube, der gesamte Bereich des Programmierens, das ist auch nochmal ein Bereich, der wahrscheinlich euch auch betrifft, denn du hast eine Softwarefirma gegründet. Beschreib mal kurz, was diese Tools können in Bezug auf Code schreiben, also Computercode schreiben, Computercode verstehen und dann auch den nächsten Schritt zu machen, selber eigenständig Dinge zu programmieren. Gib uns da mal so ein bisschen Überblick, was du momentan da gesehen hast schon.
Da muss ich unbedingt sagen, dass ich kein Experte bin, weil ich nicht auf der IT-Seite bei uns bin. Aber was super spannende Anwendungsfälle heute sind, das kann man sich auch bei YouTube kurz angucken. Komplette Website-Projekte inklusive Backend-Datenbank werden eigentlich von ChatGPT schon sehr gut vorprogrammiert. Das heißt, ChatGPT hat schon volles Verständnis davon, wie gewisse Codesprachen funktionieren. Kann das auch übersetzen, was ich erreichen will. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte eine Webseite designen, die kann Job-Applications annehmen, die hat eine Datenbank für Job-Applications und es geht um IT-Jobs. Und dann ist sie gut genug, schon mal das alles vorzustrukturieren, die Datenbank zu verstehen, dass ich wahrscheinlich gewisse Felder in der Datenbank brauche. Und das kann die Maschine schon extrem gut von den ersten Schritt quasi gehen. Und das ist super spannend.
Dann gibt es diese weiteren Tools, die sich Copilots nennen. Also GitHub ist so ein beliebtes Repository für Coder, also wo Coder ihre Code-Snippets und ihre Programmteile einstellen und da im Prinzip auch so eine Art
Autocomplete von.
Und da im Prinzip auch so eine Art Coach an der Seite sitzen haben, wo man gesamte Sachen automatisieren kann, Fragen stellen kann oder einen Code auch ausprobieren kann, der läuft nicht und dann sitzt dein Co-Pilot sozusagen, die KI, neben dir und gibt dir Hinweise darauf, was an deinem Code falsch sein könnte. Oder ein frischer junger Coder, der bei dir in die Firma kommt und eure Codebase anguckt und sagt, verstehe ich nicht. Du kannst diese gesamte Codebase nehmen und die analysieren lassen und der erklärt dir wieder, als wenn du 5 Jahre alt wärst, was jeder einzelne Bestandteil der Software macht. Ja. Und das ist ein absoluter Gamechanger. Und wieder ein Beispiel dafür, dass die Coder, die Entwickler, die es nicht nutzen, die sich davor, ich mache alles irgendwie oldschool, wie ich es immer schon gemacht habe, werden hinten anbleiben.
Ich glaube, wir sind schon extrem gut darin, Code zu interpretieren. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich nicht programmieren kann, mir den Code irgendwo reinkopieren und sagen, erklär mir, was das macht. Ja. Schon extrem gut. Gibt es auch konkrete Anwendungsfälle bei uns. Unser BI-Chef nutzt es, um unsere Codebase zu verstehen, weil er in einer anderen Codebase zu Hause ist und lässt sich das dann irgendwie erklären. Ja. Und wo wir jetzt immer besser drin werden, ist eigentlich das Generieren von Code basierend auf natürlicher Sprache. Aber da werden wir noch lange die Fähigkeit brauchen, diesen Code zu interpretieren und auch zu verstehen, was vielleicht fehlt und was noch nicht gut ist. Also lange brauchen wir noch, sagen wir so. Und das wird jetzt auch immer besser, dass das quasi auch wegfällt.
Ja, du hast vorhin schon mal ein bisschen darüber gesprochen, wie so Reaktionen aussehen in der Familie, aber vielleicht auch im Unternehmen. Beschreib mal so ein bisschen, was du so, wenn du da reinkommst und sagst, Jungs und Mädels, hört mal zu, ich bin total in dieser Blase, bin super, super begeistert, ihr müsst uns das anschauen, das ist eine exponentiell wachsende Technologie, jetzt kommt jetzt alle, mach mal Vorschläge, wie ihr eure Arbeit verbessern könnt. Was hast du da für Antworten? Jetzt nicht nur, vielleicht stellvertretend für andere Firmen, die wahrscheinlich genauso reagieren, oder andere Mitarbeiter, die genauso reagieren würden.
Vielleicht mal eine Anekdote dazu. Letzten Monat waren wir von unserem Investor eingeladen. Da kamen die Gründer aus der ganzen Welt, aus dem Portfolio zusammen, wo die Firma auch investiert ist. Und machen so 2 Tage Workshop zu verschiedenen Themen. Und ein Teil war eben Generative AI und die Erfahrungen, die Gründer damit haben. Und da gab es eigentlich unisono die gleiche Erfahrung. Oft die Gründer sind reingegangen, haben gesagt, jetzt ändert sich ziemlich viel. Wir müssen uns damit befassen. Und erstmal ist überhaupt nichts passiert. Und es kamen die gleichen Erfahrungen, die wir eben beschrieben haben. Man hat das mal ausprobiert, es war nicht gut genug. Im Marketingbereich ausprobiert, der Text ist nicht gut genug, kann man eigentlich nicht verwenden. Code Interpreter ist noch nicht gut genug. Und ich glaube, was da jetzt wichtig ist für die Leute, die es jetzt hören und die es im eigenen Unternehmen unterbringen müssen, das war auch die Aussage in diesem Workshop oder das Resultat, du brauchst eigentlich einen Evangelist, wenn man so schön will. Die Person läuft rum und bringt eigentlich den Leuten das Thema näher.
Ja, so ein Cheerleader, irgendjemand, der sich darum kümmert, die Leute so ein bisschen anzufeuern.
Ja, okay. Also konkret, wir haben jetzt intern natürlich einen Chat-Channel dazu, wo jeder seine neuesten Ideen reinpostet, die neuesten Tools, zum Teil auch Videos davon, was man damit schon gemacht hat, weil das auch nochmal wichtig ist, um den Leuten das näher zu bringen. Ich finde, YouTube ist eine fantastische Quelle, um sich überhaupt in das Thema einzulesen und zu sehen, was Leute schon damit gemacht haben, weil das ist für mich eine super Inspiration. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist, nächste Woche haben wir unser On-Site und da machen wir dann Hackathon, wo wir alle zusammenkommen und jeder mal ein Problem lösen muss. Und da ist eine spannende Aufgabe, die du den Leuten geben kannst. Erzähl mir mal, was letzte Woche so die schwierigste oder nervigste Aufgabe war, die du hast. Und jetzt lass uns mal gucken, ob wir das mit irgendeinem Tool 10-mal einfacher hinkriegen. Und das ist für die Leute dann meistens der erste Schritt zur Erkenntnis, wo sie sagen, okay, wow, habe ich gerade Zeit gespart.
Ja, vielleicht auch noch dazu zu sagen, dass ich glaube, dass das eine Technologie ist, die schneller wächst als alle Technologien, die wir zuvor gesehen haben. Und wenn wir ein bisschen Gefahr laufen, da wirklich den Anschluss zu verpassen, wenn wir da nicht dranbleiben. Das gilt für jeden von uns. Zugleich mache ich mir aber auch keine Illusionen, wie lange es dauern wird, bevor eine Technologie, die allen Technologien, die davor kamen, überlegen ist, tatsächlich flächendeckend Anwendung findet. In der Logistik, ne, bei unserer Branche zu bleiben. Cloud-Technologie war ähnlich. Ne? Wir haben seit 2006, 7, 8, 9 davon gepredigt. Das war damals schon eine überlegene Technologie. Ist es heute noch umso mehr. Und trotzdem, wenn du anschaust, 2023, gibt es immer noch viel zu viele Anwendungen, die auf dem Server im Keller laufen, beziehungsweise Daten, die nicht in der Cloud sind, die nicht teilbar sind und so weiter und so fort. Das heißt, die Räder drehen sich langsam. Sag da bitte was zu. Du bist ja auch jemand, der gerade auch in dieser Schnittstelle zwischen Old Establishment sozusagen, zwischen alteingesessenen, etablierten Prozessen steckt und die neu machen will, digitalisieren will, auch besser machen will. Und Tools wahrscheinlich hat die den vorangegangenen Tools weitaus überlegen sind und trotzdem läufst du manchmal wahrscheinlich vor die Wand.
Ich glaube, wir haben eine spannende Mindset-Frage in Europa ohnehin. Italien ist vorausgegangen, hat es erstmal verboten.
Klar, ja, und ich erwarte auch, dass auf europäischem Level nochmal erstmal so wirklich die Big Guns rausgefahren werden und alles versucht werden, irgendwie runterzufahren, zu verlangsamen und ja, okay.
Und da gibt es auch schon Diskussionen unter Gründern, ob man überhaupt noch in Europa oder in Deutschland gründen soll, wenn man sich mit dem Thema befasst, weil der Standortnachteil auf einmal dermaßen, er war schon immer ein kleiner Standortnachteil, aber auf einmal dermaßen groß ist.
Tatsächlich.
Ja, dass du sagst, du kannst eigentlich, dann musst du in die USA gehen oder in ein anderes Regime.
Regime ist gut. Regime ist der richtige Ausdruck.
Genau, also das erstmal zu, glaube ich, grundsätzlich, was ist so das Mindset, in dem man sich da bewegt, und das übersetzt sich dann, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Firmenlenker. Innerhalb der Firmen gibt es, glaube ich, eine spannende Opportunität, den Fachkräftemangel, den man in der Logistik hat, jetzt auch damit zu begegnen, dass man eben sagt, also was suchen wir alles? Wir suchen Analysten, wir suchen Entwickler, wir suchen Disponenten. Da kann man, glaube ich, schon extrem viel machen, die Leute effizienter zu machen. Ich glaube, es wird spannend zu sehen sein, wie viel davon in den Firmen passiert und wie viele Produkte entstehen, die die Firmen dann einfach beziehen. Ich glaube, das ist noch nicht ganz klar, was da die, wie sich der Markt da sondieren wird. Wie schnell das passieren wird, da habe ich keine Meinung zu. Aber ich glaube, es ist auf einmal wesentlich offensichtlicher, wie effizient die Technologie einen machen kann, als es vorher vielleicht mit vorherigen Software-Tools war. Das ist, glaube ich, schon spannend.
Ja, was hast du für Ratschläge für Zuhörer, wie man, wenn man jetzt so ein bisschen, entweder man ist schon in der Blase drin, wie man andere davon überzeugen kann, wie man diese, wie hast du die Rolle genannt,
Evangelist,
diese Evangelist-Rolle übernehmen kann, beziehungsweise wenn man gar nicht drin ist, wie man reinkommt, wie man ins Thema reinkommt, wenn wirklich heute mal gehört hat, okay, da ist ja wirklich mehr dabei, als ich dachte, und das ist doch nicht so oberflächlich und doch nicht so unausgereift, wie ich dachte, ich muss da an dem Thema dranbleiben. Wie würdest du an die Sache reingehen? Was würdest du heutzutage, gut, das ist immer jetzt immer das Haltbarkeitsdatum von unseren Ratschlägen, wird wahrscheinlich begrenzt sein, wenn wir das in einem Jahr nochmal hören, dann werden wir sagen, drüber lachen, was wir damals so für Ratschläge gegeben haben. Aber heute, wer heute einsteigen will, wo würdest du anfangen? Was ist definitiv, man kann sich da auch verrennen, ne? Keine Frage, weil das Angebot und die Tools.
Und es entwickelt sich so wahnsinnig schnell gerade.
Genau, also, genau. Aber wie bleibt man dran und wie findet man den Einstieg?
Ja, ich glaube, zum einen erstmal zu akzeptieren, dass man wahrscheinlich kein Experte wird, ist oder sein muss. Ist, glaube ich, wichtig, sondern dass es einfach darum geht, sich mit der Technologie auseinanderzusetzen und dass gerade alle mit Wasser kochen und man wahrscheinlich schon relativ weit kommt, wenn man sich damit jetzt erstmalig befasst, ist, glaube ich, wichtig.
Dazu vielleicht auch noch, und man kann relativ schnell in eine Situation geraten, wo man sich mit bestimmten Tools besser auskennt als die besten KI-Experten in Deutschland. Das war das, was ich vorhin gesagt hatte, wo einige KI-Experten einfach sagen, nee, darüber will ich nicht sprechen, weil da bin ich gar nicht drin.
Ja.
Das heißt, du hast hier die einmalige Chance, zu so einem Thema, was wirklich anwendungsfähig und anwendungsbereit und praxisfertig ist, dazu ein größerer Experte zu werden als jeder KI-Experte in Deutschland.
Und das ist ja mit ChatGPT passiert und passiert jetzt mit den hunderten von anderen Tools, dass es so consumerized ist, dass du als Anwender es einfach nutzen kannst und die Erfahrung machen kannst, ohne dir den Quellcode zu installieren, das selber zu compilen, das musst du alles nicht mehr machen. Aber zurück zu der Frage.
Das ist ein riesengroßer Unterschied. Klar gab es immer KI-Tools, aber du musstest wirklich ein Datenanalyst sein oder ein Entwickler, um da wirklich den Zugang zu haben. Wir haben es immer, so konzeptionell habe ich vieles verstanden, aber jetzt ist die einmalige Chance, dass ich und du, als Hobby-Experten oder auch Nicht-Experten, da auf einmal reintauchen und wirklich tagtäglich mit diesen Tools arbeiten können und es ein Level von Verständnis und Anwendungsfähigkeit aufbauen können, der den Level von KI-Experten übersteigt. Ja.
Also dieser Evangelist oder die Evangelistin mit der Erkenntnis oder mit der Ansicht würde ich als erstes selber ausprobieren mit ChatGPT, dass ich meine eigene Erfahrung mache, dass ich auch versuche, konkretere Probleme zu lösen, auf einem mehr mit der Maschine mich befasse, auch der Maschine Daten zurückgeben. Also konkret sich selber zu überlegen, was war eigentlich die schwierigste Aufgabe, die ich letzte Woche hatte und versuchen, die erstmal damit zu lösen. Dann die gleiche Frage mit den Erkenntnissen, die man daraus gewinnt, dieses Beispiel am besten den Leuten einfach zeigen. Selber zur Erkenntnis führen, selber zu den Leuten gehen und sagen, was war die schwierigste Aufgabe. Wenn ich selber noch nicht weiß, wie ich die löse, YouTube ist für mich die beste Quelle überhaupt. Es bewegt sich gerade so schnell. Auch dieser Podcast altert, wie du sagst, wahrscheinlich nicht besonders gut. Und auf YouTube siehst du halt live, was die Leute machen, weil du kannst nicht 200 Tools ausprobieren, aber du kannst dir auf YouTube innerhalb von 10 Minuten angucken, wie jemand auf dem Tool was macht. Und dann suche ich mir
für solche
ein, zwei
das
Tools
beste
aus.
Learning-Tool, ne? Ich kenne kein besseres Learning-Tool, als jemandem zuzuschauen, wie er ein Tool tatsächlich bedient. Und das für mich ist das
ein. Vielleicht können wir auch ein paar spannende verlinken, wie Leute Webseiten generiert haben oder was so die spannendsten 200 Tools sind.
Können wir machen. Sollten wir, bevor wir es vergessen, auch darauf hinweisen, dass der Deutsche Logistikkongress kommt im Oktober. Auch da haben wir vor, gemeinsam gerade noch ein bisschen in der Planung, was wir da vorhaben, was wir da genau präsentieren und wie wir das Thema aufarbeiten. Aber für jemand, der hier zuhört und Interesse an dem Thema hat, da kommt im Oktober noch sehr, sehr viel mehr. Auch tatsächlich mit Zeigen, mit Bühne, mit Ausprobieren. Also wir haben da so einiges im Köcher. Du willst noch ein paar Sachen drüber sagen, weil du bist in der Konzeptgruppe und ich bin auch Teil dessen in irgendeiner Art und Weise. Aber sag dir gerne was zu, bevor wir es vergessen.
Ja. Idealerweise sind wir erfolgreich mit dem DLK, wenn Personen, die vorher noch keine Evangelists waren, nachher wissen, wie sie Evangelists sind und das selber ausprobiert haben. Und das werden versuchen, da vor Ort den Leuten näher zu bringen, einmal über Präsentationen und vielleicht sogar durch eigenes Ausprobieren. Mhm. Das wird, glaube ich, spannend. Ja.
Okay, zurück zu den Tools. Bei YouTube waren wir stehen geblieben.
Ja.
Auf jeden Fall das beste Tool, um zu schauen, was andere Leute, die sich wahrscheinlich auch tatsächlich damit beschäftigen, wie weit die drin sind und wie man es machen kann.
Ja.
Also tatsächlich am Bildschirm und dann nachvollziehen. Also ChatGPT ist so der No-Brainer, sollte jeder haben. Würde auch sagen, man gibt so eine Pro-Version, dann bezahlt man irgendwie keine was
kostet. Unbedingt. $20 oder so. $20,
das habe ich inzwischen auch. Da hast du Zugang zu der neuesten Version.
Web Access mittlerweile. Also wie du sagst, es entwickelt sich so schnell, es ist Wahnsinn.
Ja. Bart haben wir alle noch nicht. Also Google Bart ist irgendwie
Über VPN nur in...
Über VPN? Okay.
Kann man es in den USA testen, ja.
Okay, also da wurde auch wieder Europa irgendwie ausgegrenzt. Man kann sich die Gründe wahrscheinlich denken. Google ist da wahrscheinlich verbrannt mit irgendwelchen Strafen, die sie in der Vergangenheit zahlen mussten. Sind wir so ein bisschen außen vor. Das gleiche ist auch der Fall für diverse andere Tools. Aber in Deutschland, ja. ChatGPT ist immer, also das ist so der No-Brainer, sollte man machen.
Ja. Midjourney auf jeden Fall.
Ja, genau, mal ganz kurz. Midjourney ist also dieses Tool, mit dem ich über Worte Bilder generieren kann.
Ja.
Grafiken, fotorealistische Bilder, auch für Präsentationen und so weiter. Das Merkwürdige oder Strange an der Sache ist, du musst das Tool bedienen, das ist keine Website. Du gehst also nicht auf eine Webseite, du musst dir nichts runterladen, du musst über Discord gehen.
Ja.
So, für die Leute, die Discord nicht kennen, ist auch so eine Art Chat-Tool. So ähnlich wie Slack oder WhatsApp, bloß online, Communities. Da gehst du rein und musst halt mit dieser Midjourney, ja. mit diesem Tool über Discord sprechen. Da gibst du deine Befehle ein. Aber auch da wieder der Ratschlag, wer sie interessiert, gibt einfach Midjourney Tutorial oder sowas
bei YouTube ein
und 10 Minuten später weißt du genau, wie das funktioniert. Ist ein bisschen strange, ein bisschen clunky, das über so ein Tool zu machen, was eigentlich für einen anderen Zweck konzipiert wurde, aber das ist der Weg zu Midjourney. Und Midjourney ist beispielsweise dieses Tool, was, das hat vielleicht der eine oder andere gesehen, als vor einigen Wochen da diese Bilder auftauchten, wo Trump festgenommen wird vom FBI, wo du wirklich realistisch und denkst, oh wow, das sieht ja wirklich aus, als wenn Trump da irgendwie gerade von Polizisten abgeführt wird. Die waren alle von Midjourney generiert und das konntest du wirklich nicht unterscheiden. Ja. Oder gerade ein jüngstes Beispiel, als diese in Anführungszeichen Explosion am Pentagon in den letzten Tagen da auf Twitter auftauchte und wo plötzlich irgendwie Aktienkurse nach unten gehen, auch komplett generiert von KI oder der Papst in der Balenciaga Designerjacke. Ja. Das sind vielleicht so einige Beispiele. Das ist alles mit Midjourney und das ist das Tool, was ich benutzt habe, um meine Kunst dazu generieren. Gut, Midjourney ist das nächste Tool. Was noch?
Ich glaube, wenn man es wirklich einfach haben will, finde ich nicht ganz so spektakulär, aber ich gehe in den App Store und lade mir mal Lensor runter, wo ich einfach Fotos hochladen kann, Selfies von mir und ich bekomme neue Profilfotos in unterschiedlichen Posen, in unterschiedlichen Anzügen. Ich bin einmal businessmäßig, ich bin einmal hipstermäßig, total Wahnsinn oder auch als Comic-Style. Ich kann im Bild im statischen Bild auf einmal Personen vergrößern, verkleinern, Hintergründe korrigieren, super einfach, da kann man auch mit experimentieren. Online würde ich auf jeden Fall Jenny AI ausprobieren. Das ist so eine Art unterstütztes Blockgenerator oder Textgenerator. Das ist ganz spannend. Ich gebe die Überschrift ein und gebe den ersten Satz ein. Danach schlägt er mir die nächsten Sätze vor. Wenn mir nicht gefallen, schreibe ich einfach weiter. Sonst kommt der Vorschlag von der Maschine, da kann ich auch durchiterieren. Und die versteht auch den Kontext die Strukturierung meines Artikels. Das heißt, wenn ich Bullet Points mache, dann versteht es, es wird eine Aufzählung. Wenn ich einen neuen Absatz mache, geht es in den nächsten Gedanken. Also super spannend, damit zu experimentieren.
Ja, mein Tipp wäre noch, den richtigen Leuten auf Twitter zu folgen. Ich weiß, Twitter ist so ein bisschen rotes Tuch und viele da eine Hasskappe auf Twitter aus berechtigten Gründen. Ich habe inzwischen verstanden, Twitter zu nutzen und den Leuten zu folgen und Themen zu folgen, die mich wirklich interessieren. Und KI ist eins davon. Das musst du den Leuten nicht mal folgen, sondern du kannst ja Listen anlegen und dann hast du an deinem Feed mit den Listen einfach nur, wirklich explizit nur Leute, die du dem Thema was zu sagen haben. Ich will keine Politik, ich will keine, ne, alles, was da unterwegs ist. Ich will einfach nur die Leute, die sich am besten mit dem Thema auskennen und denen folgen. Und da sind immer wieder Tipps dabei, immer wieder Links dabei, immer wieder Videos dabei. Das ist für mich die schnellste Art und Weise, dran zu bleiben. Du kannst nicht warten, bis irgendwas im Handelsblatt auftaucht als Artikel. Das ist eigentlich schon zu spät. Du musst irgendwie noch näher dran sein an den Leuten, die erster Hand Erfahrung mit den Dingen haben und dann so schnell wie möglich damit mit eintauchen. Das wäre mein Ratschlag. Und es macht super Spaß. Es ist irgendwie nicht so, dass man sich hinsetzen muss, dazu zwingen muss, sondern wenn du da drin bist, ich finde das irgendwie super. Ich muss mich zügeln, sodass ich da nicht zu viel Zeit mit verschwende, sozusagen, dass ich irgendwie auch die Kurve kriege. Ja. Da muss man einen Mittelweg finden, aber ich glaube, wenn man mal das Feuer gefangen hat und wenn die Evangelists erfolgreich waren, dann fällt es am einfachsten und es macht echt super viel Spaß.
Kennst du gute Newsletter oder Blogs, weil ich bisher keine guten gefunden habe?
Ja, aus dem Kopf nicht. Müssen wir uns mal teilen. Vielleicht ist da einer dabei, den wir in die Shownotes stellen könnten. Fällt mir jetzt spontan keiner ein. Aber vielleicht noch ein paar Tipps so für Coder, also alles, was mit Copilot, GitHub Copilot, nicht zu verwechseln mit diesem Microsoft Copilot, der jetzt kommt. Das ist so ein Copilot sozusagen, KI für dein Betriebssystem, wo du irgendwie dein Betriebssystem und alle deine Daten auf deinem Rechner befragen kannst und das wird wesentlich besser. Ich weiß nicht, wie frustriert ich schon seit vielen, vielen Jahren bin, wenn du mal auf deinem Mac irgendwas suchst und diese Finder, komplette Katastrophe. Endlich ist es soweit, endlich kann man besser was finden. Jetzt haben wir natürlich viele, viele Dinge gesprochen, die jetzt nicht so unmittelbar an der Logistik dran sind. Aber was ich gerne möchte, ist, dass die Leute, die sich mit diesen Tools auseinandersetzen, so ein bisschen vorausdenken und überlegen, erstmal, wie es im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann. Und da ist Logistik wie jeder normale Arbeitsalltag auch. Das sind ganz normale Tätigkeiten. Excel-Spreadsheets, analysieren, Daten analysieren, Präsentationen generieren, Texte erstellen. Also du kannst es heute schon einsetzen. Mhm. Aber ich will, dass Leute einen Schritt weiter denken und überlegen, wie kann das tatsächlich die Art und Weise, wie wir Logistik optimieren können, voranbringen. Und da will ich, dass mehr Leute sich darüber Gedanken machen, die wirklich da drin sind und vielleicht tagtäglich diese Kopfschmerzen haben, Logistik zu managen und nicht den Kopf frei haben, wie wir vielleicht hin und wieder mal, um sich solche Dinge mal vorzunehmen und mal irgendwelche YouTube-Videos zu gucken. Ich will, dass die Leute das sich zum Anschauen. Ich glaube, jetzt im Moment, der Einstieg ist da. Hoffentlich haben wir
irgendwie so. Und er ist so einfach wie nie, muss man dazu sagen.
Er ist so einfach wie nie und es macht einfach total viel Spaß. Ja. So, hoffentlich haben wir das heute ein bisschen vermitteln können. Keine Ahnung, wer Bock hat, sich mit uns zu vernetzen zu dem Thema, vielleicht können wir mal eine informelle Chatgruppe zu dem Thema aufmachen. Ich glaube, es gibt vielleicht noch mehr Leute, die so viel Bock auf die Sache haben wie wir.
Ja. Vielleicht auch ein Aufruf, es wäre spannend für uns, um das auch weiter zu verarbeiten, wenn Leute schon spannende Use Cases aufgebaut haben, dass wir das mitnehmen in den DLK.
Ja, das finde ich super, wenn es schon Anwendungsfälle gibt. Und ich meine jetzt nicht, ich rede jetzt nicht von Fällen, wo Unternehmen irgendwie auf den Marketing-Hype mit aufspringen und jetzt auch noch ihre Anwendung irgendwie durch ChatGPT in Anführungszeichen verbessern, nur um das irgendwie markentechnisch auszuschlachten. Da gibt es schon ein, zwei Beispiele dafür, die will ich jetzt nicht beim Namen nennen, da kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen, wie das aussehen könnte. Also es müssen dann schon wirklich gute Cases sein, wo tatsächlich diese Art von KI jetzt schon im Einsatz ist. Wenn es da Fälle gibt, wenn ihr da schon einen Schritt weiter seid und wenn ihr da geile Ideen habt, dann sowas gerne an dich herantragen. Du bist in der Konzeptgruppe für den DLK. Wäre super, wenn wir sowas mal porträtieren können.
Super.
Hervorragend. Ich hoffe, wir haben so ein bisschen, also ich kann mir nicht helfen, aber ich glaube, vielleicht ist ein bisschen beim einem oder anderen vielleicht der Funk übergesprungen. Ich glaube, man kann uns das Feuer so ein bisschen abnehmen. Hoffentlich ist ein bisschen jemand inspiriert worden. Würde mich freuen. Frederik, vielen Dank, dass du dabei warst. Tolles Gespräch. Bis zum nächsten Mal.
Danke, Boris.
So, das war der BVL-Podcast zum Thema ChatGPT und generative KI. Ich lasse, wie gesagt, ein paar Links in den Shownotes zu Tools, die wir heute besprochen haben. Vernetzt euch auch gerne mit Frederik oder mir, wenn ihr an interessanten Logistikanwendungen arbeitet, die auf generativer KI und großen Sprachmodellen aufbauen. Und haltet Ausschau nach dem Programm für den Deutschen Logistikkongress im Oktober in Berlin. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.